Alle sehen sich doch nach einer Familie. Das denkt Caroline in der Erzählung »Sie soll brennen« von Franziska Gerstenberg. So lange her schon gar nicht mehr war, so heißt das Buch mit Erzählungen der Autorin Franziska Gerstenberg, ist heute bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Familie kann auch die Hölle sein, Ehe und Partnerschaft auch. In Ihrem Buch erzählen Sie auch vom Scheitern der Partnerschaften und auch vom Scheitern der Familie. Und doch sehen sich alle nach einer Familie, weil wir nichts Besseres haben oder warum?
Ja, wahrscheinlich sehnt man sich immer nach dem, was man nicht hat. Und ob es das Bessere ist, das weiß man ja erst hinterher. Für mich war das große Thema des Buches eigentlich eher zu Hause. Und Familie kann natürlich ein Aspekt davon sein, also dass man denkt, so das ist dann das, worin ich mich aufgehoben fühle. Aber es kann natürlich auch ein einzelner Mensch sein, an den man sich hängt, oder es kann ein Ort sein. Und immer wieder stelle ich auch die Frage, was ist denn mit denen, die die Familie nicht finden, die das Zuhause nicht finden, die einsam bleiben in der Gesellschaft? Wo stehen die? Wie fühlen die sich? Wie werden sie gesehen? Werden sie überhaupt gesehen?
Was ist für Sie Zuhause?
Ich glaube, Zuhause im allerbesten, allerpositivsten Sinne ist immer nur ein Moment, der gelingt, in dem alles stimmt. Insofern kann ich auch auf einer Reise zum Beispiel zu Hause sein. Zu Hause ist für mich der Moment, in dem ich ganz da bin, wo ich bin, mit den Menschen, mit denen ich da bin, oder eben auch allein.
Es geht um die Sehnsucht nach einem Zuhause, es geht aber auch ums Glück in den Erzählungen. Und das habe ich genau gemerkt in Ihrem Buch, dass es immer nur in kleinen Augenblicken da. Es ist manchmal da, aber es ist sehr fragil. Wir sind auf ganz dünnem Eis. Wir können manchmal glücklich sein, aber das Eis kann auch immer sehr schnell brechen, oder?
Ja, natürlich. In dem Moment, wo man über das Glück schreiben möchte, schreibt man immer auch über das Scheitern und darüber, dass sich etwas entzieht. Da halte ich die Erzählung, also die kürzere Form verglichen mit dem Roman, auch für eine gute Möglichkeit, um Wirklichkeit abzubilden. Denn in unserem Leben ist ja Glück auch immer etwas Vorläufiges und trägt das Scheitern schon in sich. Genauso wie das Scheitern natürlich immer den Keim in sich trägt, dass es wieder besser wird. Und so funktionieren meine Geschichten auch.
Ist das Glück denn etwas, dem wir immer hinterherjagen, das uns aber immer wieder entwischt oder enttäuscht? Bleibt das Wort Glück immer eine Frage und ist nie eine Antwort?
Ich denke, dass wir uns in einem dauerhaften Glückszustand sehr schnell langweilen würden. Ich glaube, in dem Moment, in dem etwas stimmt, ist es auch schon vorbei. Wie lange kann man wirklich etwas genießen, ohne dass es schal wird? Ich denke auch gar nicht, dass man sich das wünschen sollte. Also das ist ja dann auch wirklich ein Stillstand. Es ist eine Frage des Maßes. Also schaffen wir es nicht, das Glück, das wir haben, zu sehen, weil wir immer schneller, weiter, höher wollen, weil wir denken, oh, da geht noch mehr, oh, da geht noch mehr. Und wo aber wiederum geben wir uns zu schnell zufrieden? Also wo bleibt man unter seinen Möglichkeiten und fordert sich nicht und fordert das Gegenüber nicht und gibt sich mit etwas zufrieden, womit man sich eigentlich gar nicht wohlfühlt? Gerade auch auf Familienverhältnisse ist das natürlich eine interessante Frage. Wie wollen wir eigentlich leben? Wie viel wollen wir miteinander sprechen? Zum Beispiel, wie gut wollen wir den anderen verstehen? Wo finden wir es aber auch wichtig, Türen zuzumachen, ganz für uns zu bleiben oder auch über was mal gar nicht nachzudenken?
Familien, das ist nochmal das Stichwort. Also in Familien wird ja uns auch immer eine Rolle zugeschrieben. Eine Rolle, die wir manchmal nicht loswerden. In der titelgebenden Geschichte, so lange her schon gar nicht mehr war, geht es auch darum, dass jemand versucht, so ein bisschen diese Rolle abzuschütteln, aber es gelingt ihm nicht. Also selbst wenn die Gräber unserer nächsten Angehörigen untergepflügt sind, darum geht es am Ende der Geschichte, die prägenden Erinnerungen und Rollenbilder bleiben und wirken immer weiter, oder?
Ja, in so lange her schon gar nicht mehr war, geht es um den Bruder des Protagonisten, der 25 Jahre zuvor gestorben ist. Und es wird im Grunde genommen eine Biografie erzählt, die sich an Erinnerungen an den Bruder festmacht. Also es ist die Geschichte eines Mannes, auch wirklich eines einsamen Mannes, der, obwohl natürlich längst erwachsen, es nie geschafft hat, sich vom Vergleich mit dem Bruder, der auch eine Art umstrittene Lichtgestalt war in dieser Familie, vom Vergleich mit diesem Bruder zu lösen. Und zwar sowohl in Bezug auf den Vater als auch in Bezug auf Frauen. Es tritt in dieser Geschichte eine alte Geliebte des Bruders auf und das ist dann tatsächlich nach Jahrzehnten die einzige Frau, der sich auf irgendeine Art gedanklich im Widerspruch dieser Protagonist doch wieder nähern kann.
Aber das ist genau das, was ich meine. Dieses Rollenbild, dieses gespiegelte Rollenbild in der Familie, da spielt der Vater eine wichtige Rolle, der Bruder spielt eine wichtige Rolle und er kann seine Identität nie befreien. Er sieht sich immer gespiegelt anhand dieser beiden Personen. Ist das generell unmöglich? Bleiben wir immer der wir sind, auch aus dieser bestimmten Familiensituation geprägt? Denn als kleine Kinder sind wir wie weiße Blätter, auf denen dann die Familie uns unsere Rollenpositionen zuschreibt.
Ich glaube, das ist eine Frage des Charakters und des Mutes. Und natürlich haben wir unsere Beschränkungen, aber die liegen dann doch bei jedem Menschen woanders. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel in dieser Geschichte eher jemanden beschreibe, der es nicht schafft, seine Grenzen zu verlassen, der es nicht schafft, sich zu befreien und zu sagen, ich bin aber jemand Eigenes, ich möchte mein eigenes Leben leben. In diesem Moment provoziere ich natürlich auch den Leser. Ich glaube, in einer sehr, sehr kleinen, reduzierten Form doch, dass Literatur die Welt, die Menschen verändern kann, durchs Nachdenken und auch durch die Reibung. Und wenn man jemanden hat in einem Roman oder in einer Geschichte, der einen wütend macht, weil man denkt, wieso denn immer diese Fesseln und wieso wirft man sein Leben so weg, dann fängt man ja schon an, über sich selbst nachzudenken. Und das wäre toll, das wünsche ich mir.
Das passiert auch in der Erzählung. Da geht es um eine Frau, die es nicht schafft, Autofahren zu lernen, die unbedingt versucht, ihren Führerschein zu machen. Da wird man wirklich ein bisschen wütend, weil man denkt, nun hör doch auf mit dieser fixen Idee, den Führerschein zu machen. Ist doch total bescheuert. Es gibt doch noch viele Dinge, andere Dinge im Leben. Aber darum geht es nicht. Es geht auch um viel mehr. Es geht um ein Frauenbild. Die Frau hadert damit, dass sie dem Frauenbild der modernen Frau, die heute kräftig zupacken muss und alles schaffen muss, dass sie diesem gesellschaftlichen Bild nicht gerecht wird. Und man hat am Ende ein sehr befreiendes Gefühl, als sie sagt, zum Teufel damit, das interessiert mich gar nicht. Also sie befreit sich tatsächlich, oder?
Es ist vielleicht die lustigste Geschichte des Buches. Hat mir auch beim Schreiben sehr viel Freude gemacht. Die Erzählung heißt, willst du immer bei mir bleiben? Ich hatte großen Spaß darin, Sonja, die Frau, von der erzählt wird, immer wieder diesen Situationen auszusetzen, in denen sie überfordert ist, in denen sie es nicht schafft, das Auto zu fahren, in denen sie die kleinsten, alltäglichsten Dinge nicht schafft und sich daran sehr, sehr aufreibt. Ihre Lösung ist am Ende eine des kleinen Glückes, eine des Zurücksteckens, eine Lösung, bei der akzeptiert wird, ich bin vielleicht gar nicht so toll, ich bin vielleicht nicht die große, starke Frau, die alles allein schafft. Ich möchte vielleicht eine Beziehung, in der ich mich auf meinen Mann stützen kann und ich möchte Verantwortung abgeben. Ich als Autorin bewerte das nicht. Natürlich ist es aber ein, wie soll man sagen, ein gebrochenes Happy End, weil diese Fragen ja auch aufgestellt werden. Was wäre auch noch möglich gewesen? Aber an einem bestimmten Punkt reibt man sich eben auch zu sehr auf an diesen gesellschaftlichen Vorstellungen, wie toll man sein müsste und wie stark und wie eigenständig.
Ich fand diese Geschichte toll, weil ich die Frau toll fand und weil ich auch fand, dass die Geschichte was Märchenhaftes hatte. Sie benutzen in dieser Geschichte das Wort Wunder, also wie durch ein Wunder schafft sie das, den Führerschein zu machen, obwohl sie wirklich nicht Auto fahren kann. Dann wie durch ein Wunder platzt es aus ihr heraus, als plötzlich ein Mann neben ihr im Auto sitzt und sie macht ihm ganz wild, wie im Märchen, plötzlich einen Heiratsantrag. Das ist eine wunderbare Geschichte, die nachher auch zu einem guten Ende führt, weil sie damit spielen und immer mit dieser Rollenerwartung, die die Frau überfordert, diese mit wunderbaren Ausrufen brechen, die fast märchenhaft himmlische Dimensionen haben.
Es ist eine sehr komische Szene, in der es aus dieser Sonja herausbricht, das ganze Unglück, das sie erlitten hat in den Monaten zuvor und das ganze Ringen um diese Selbstständigkeit, die ihr nicht gelingen will nach ihrer Scheidung. Es ist eine sehr komische Szene und es ist eine sehr ehrliche Szene und es sind ja diese Momente, die berühren, in denen Menschen ganz echt sind, auch in ihrer Schwäche. Sonja, die Figur, hat das große Glück, dass sie diesen Ausbruch im Angesicht des richtigen Mannes erleidet, der also wirklich dann darauf auch gut reagieren kann. Und dadurch bekommt das Ganze etwas Augenzwinkerndes und die Dramatik geht raus.
Und sie nimmt dieses Glück auch an. Das heißt, sie nutzt diese Chance, die sie da bekommt. In anderen Geschichten geht das anders aus, also nicht so glücklich wie in dieser Geschichte. Es geht um die großen Katastrophen des Lebens. Wir sprachen gerade schon, dass der Bruder stirbt oder vor 25 Jahren sehr jung gestorben ist. Dann noch viel schlimmer, die Mutter eines kleinen Kindes stirbt. Das ist wirklich die größte Katastrophe des Lebens. Wie nähert man sich denn dieser Katastrophe als Autor? Nur auf Zehenspitzen oder wie geht das?
Ja, auf Zehenspitzen, das ist gut beschrieben. Sehr langsam, sehr vorsichtig, mit möglichst offenen Augen und Ohren. Die Geschichte, auf die Sie gerade anspielen, Gute Nacht, mein Kind, heißt sie, bei der der Erzähler seine Frau verloren hat und nach diesem Verlust es nicht mehr schafft, einen intensiven emotionalen Kontakt zu seinem kleinen Sohn herzustellen. Das ist vielleicht die Erzählung des Bandes, die zu schreiben mir am schwersten gefallen ist, weil ich auch das Gefühl hatte, hier muss ich sehr fein, sehr genau sein, damit mir jemand, der diese Geschichte liest, folgt, auch folgen mag, denn es ist wirklich keine leichte Geschichte.
Es ist eine sehr anrührende und auch eine sehr traurige Geschichte. Also es geht da, sie spielen ja auch damit, was macht man, wenn die Mutter eines Kindes stirbt. Mhm. Also sie spielen auch mit dieser klassischen Ratgeberliteratur der Trauerbewältigung. Mhm. Das taucht da aber eher so ein bisschen ironisch gebrochen auf, nicht? Wie kann man das abgearbeiten in den verschiedenen Schritten der Trauerbewältigung? Das funktioniert so nicht. Das klingt auch in dieser Geschichte durch. Ja, es funktioniert, aber ja. Aber im Einzelfall sind das andere Sollbruchstellen, die da entscheiden. Also das merkt man dieser Geschichte an. Da gibt es kein Patentrezept, oder?
Es gibt kein Patentrezept und was mir wichtig war, war diese Hilflosigkeit auch aufzuzeigen und das Abgeschnittensein von den eigenen Gefühlen. Das Schräge, was passiert, ist gerade in dem Moment, in dem also eine Trauerbewältigung stattfinden soll, findet sie über einen Umweg dann doch nicht statt, weil der Mann sich in seiner Trauerberaterin ausgerechnet verliebt. Wer sich da in wen verliebt, darüber könnte man jetzt lange sprechen. Es ist also wiederum eigentlich ein Weg, sich nicht mit dem Verlust auseinanderzusetzen, sondern schon nach dem Ersatz zu suchen. Und natürlich muss man an dieser Stelle sagen, das kann nicht gut gehen.
Wissen Sie das immer schon, wenn Sie anfangen zu schreiben, wie die Geschichten am Ende ausgehen werden? Also in der anderen Geschichte von der Frau haben wir gesagt, da werden Sie glücklich sein. In dieser Geschichte geht es anders. Wir wollen auch nicht zu viel verraten. Aber wissen Sie das am Anfang, wenn Sie die Erzählung beginnen, wie das ausgehen wird?
Ich weiß es immer. Das heißt aber nicht, dass ich wirklich immer da ankomme bei dem, was ich mir so vorgestellt habe. Ich meine, in einer Erzählung, in der es darum geht, der Trauer auszuweichen, indem man eine Ersatzmutter für das Kind sucht, da ist natürlich relativ klar, um der Ehrlichkeit willen, das kann nicht gut ausgehen. Also das wäre einfach ein riesengroßer Quatsch und ein riesengroßer Kitsch. Und da weiß man es natürlich. Aber auch in diesem Fall war es so, dass ich in einer zweiten, dritten, vierten Fassung im Schreibprozess entschieden habe, es muss leider noch härter und noch schonungsloser, damit es stimmig ist. Wenn man beim Schreiben einer Erzählung nicht da ankommt, wo man ankommen wollte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder hat man sich von den Figuren leiten lassen, weil sie einfach lebendig waren und weil sie was anderes vorgegeben haben, dann muss das gar nicht schlecht sein. Oder man hat halt irgendwo den Charakter falsch beschrieben oder irgendwie die Handlung in eine falsche Richtung gelenkt und die ursprünglich ausgedachte Pointe oder der ursprünglich ausgedachte Schluss war doch so gut, dass man lieber mit dem Schreiben nochmal zurückgehen muss und nochmal schauen muss, was eigentlich auf Seite 1 bis 10 schiefgelaufen ist.
Das sind ja, wenn man das jetzt mal ganz distanziert betrachtet, auch immer eine Art Versuchsanordnung, die Sie haben. Also Sie schicken Ihre Person in diese Katastrophen hinein, um zu gucken, was passiert, wie reagiert der Mensch, wie lebt er damit. Es sind aber, weiß Gott, nicht nur die großen Katastrophen, die in Ihren Erzählungen das Leben durcheinander bringen. Es sind dabei auch ganz alltägliche Dinge, die einem die Welt auf den Kopf fallen lassen können. Da ist zum Beispiel ein Mann Mitte 50, der unter extremen Existenzängsten leidet. Die Frau, die den Führerschein nicht schafft, von der wir gerade schon gesprochen haben. Das ist dann für die Menschen genauso lebensbedrohlich, oder?
Ja, ich glaube, die kleinen und die mittelgroßen Katastrophen sehen ja für jeden anders aus. Und ich möchte Geschichten schreiben, die wirklich im besten Sinne im Leben stehen. Also die hier und heute und morgen und übermorgen jedem von uns passieren könnten. Und mein größtes Glück ist es, wenn zum Beispiel bei Veranstaltungen Leute zu mir kommen und sagen, ja, das habe ich ja genauso erlebt, woher wissen Sie das denn? Und dann habe ich das Gefühl, ja, das ist mir gelungen, nah an Menschen ranzukommen, an die Geschichten ranzukommen, die uns in unserem Leben beschäftigen. Und warum sollten uns dann in der Literatur andere Geschichten beschäftigen?
Und wie kommen Sie so nah dran? Beobachten Sie, hören Sie im Café Gespräche zu? Wie machen Sie das?
Natürlich schöpfe ich ein Stück weit immer auch aus meinem eigenen Leben, aber auch viel aus der Beobachtung. Na klar, also ohne offene Augen und offenes Ohr würde das bei mir mit dem Schreiben keinen Sinn machen. Also nur über Gedanken komme ich nicht nah an die Figuren heran.
Frau Becker, Sie stehen sich nur selbst im Weg. Das sagt der Frau, die nicht Auto fahren kann, ausgerechnet der Fahrprüfer. Sie stehen sich nur selbst im Weg, indem sie nämlich versuchen, alles richtig zu machen. Ihr Problem ist, dass sie, wenn sie einen Fehler gemacht haben, noch endlos darüber nachdenken. Falsch, Fehler realisieren, abhaken, wieder auf die Straße konzentrieren. Zitat Ende. Das ist eigentlich eine sehr praktische Regel, die man auf das ganze Leben anwenden könnte, oder?
Ja, ich glaube, die guten Therapeuten für uns, die müssen nicht unbedingt in ihrem Therapeutensessel sitzen. In diesem Fall ist es der Fahrprüfer, es kann auch der fremde Mann im Café sein oder jemand, dem man in der U-Bahn begegnet.
Nun spielen Ihre Erzählungen in diesem Buch im Privaten. Dort suchen und scheitern Ihre Helden, dort leiden und dort leben sie. Jetzt tut sich ja gerade wahnsinnig viel in der Welt. Ich gebe mal drei Stichworte: Trump, Flüchtlingskrise, die neuen Rechten in Europa. Wirkt sich das eigentlich auch auf eine schreibende Autorin aus?
Es geht mir darum, dass in meinen Texten Gesellschaft zu sehen ist und gesellschaftliche Prozesse zu sehen sind. Das heißt aber nicht, dass vordergründig jedes politische Thema sofort verhandelt werden muss. Dadurch entsteht meine Literatur allerdings auch oft mit Verzögerung, weil sich Dinge erst setzen, weil sich Veränderungen erst setzen und weil ich dann beobachte, was es denn mit den Menschen gemacht hat. Ich empfinde so lange her schon gar nicht mehr wahr, trotz dieses Themas Zuhause, Familie, durchaus nicht als unpolitisches Buch. Also es geht auch um die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Es geht um die Frage bedingungsloses Grundeinkommen, wie wichtig ist Erwerbsarbeit? All diese Dinge werden verhandelt, die kommen zu Wort. Auch eine Wut auf die Gesellschaft, auf den Kapitalismus. Aber da, wo sie hingehören, in der Figur, in den Geschichten, die ich erzähle. Und nicht als vordergründiges Thema, an dem ich dann das Buch aufhängen kann.
Sie kommen aus dem Osten, Sie sind nach Leipzig gezogen. Da ist das doch immer der atmosphärische Grundton, der auch Sie wahrscheinlich beeinflussen wird und beim Schreiben auch in die Verantwortung setzt. Sie können sich dem doch gar nicht entziehen, oder?
Ja, ich bin gerade aus Dresden nach Leipzig gezogen und das ist schon sehr spannend zu sehen, wie auch diese paar Kilometer, also es ist ja wirklich keine große Entfernung, man ist das schnell gefahren mit dem Auto oder dem Zug, wie doch die Stimmung, der Ton ein anderer ist. Ich bin noch zu kurz in Leipzig, als dass ich das wirklich benennen könnte, aber man kann schon sagen, dass die politische Entwicklung in Dresden auch ein Grund war, weshalb ich dort weggezogen bin. Ich erlebe Leipzig als eine offenere Stadt, in der auch Fremde und andere ein Stück weit anders willkommen geheißen werden. Ich glaube, sowas funktioniert viel über Nuancen und vielleicht revidiere ich das, wenn ich dann mehr ankomme. Vielleicht ist es auch so, dass man das Neue immer erstmal als sehr positiv empfindet und dann, wenn man genauer hinschaut, die Risse sieht, auch im gesellschaftlichen Alltag in einer Stadt. Das ist auf jeden Fall aber was, was mich interessiert. Und ich habe nicht nur in Dresden und Leipzig, ich habe auch in Hannover gelebt und lange Jahre in Berlin und immer wieder im Ausland und habe mich immer bemüht zu schauen, was ist denn gerade los und was passiert unter der Oberfläche. Und das soll auch so bleiben.
Vielen Dank, Franziska Gerstenberg. Ihre Erzählungen gehen unter die Haut und sind so eindrücklich, dass man dem Schicksal der Menschen, von denen sie erzählt, noch lange nachhängt. Die Autorin zeigt uns auf erschütternde, aber auch anrührende Weise, wo wir Menschen unsere Sollbruchstellen haben. So lange her, schon gar nicht mehr wahr, so heißt ihr Buch, mit 8 Erzählungen auf 240 Seiten. Das Buch ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen und es kostet 20 Euro. Dankeschön.
Vielen Dank.